Ja, jetzt kommen wir zu dem Hauptthema dieser Veranstaltung. Und das Thema heißt ja Gott gehorchen, aber wer geht schon nach Westeuropa? Und ja, ich darf ganz herzlich Gino Gurgel begrüßen.
Guten Tag, bonjour.
Genau. Gino, du bist seit 2005 Leiter des Missionswerkes France pour Christ. Mhm. Kannst du uns ein paar Worten erklären, was das für ein Werk ist, was ihr für Ziele habt?
Ja, wir versuchen. France pour Christ ist ein französisches Missionswerk. Wir sind ungefähr so 90 Leute und wir arbeiten im Nordosten von Frankreich, von Lyon bis Lille, ganz im Norden. Wir verfolgen drei Ziele. Evangelisieren die Leute, die Jesus noch nicht kennen, also die meisten in Frankreich. Jüngerschulung und dann Gemeindegründung. Das sind so die drei Ziele.
Du schreibst von dir, du seist ein Franzose mit Herz für Frankreich, aber auch ein halber Schwab. Was hat das zu bedeuten?
Ja, ich wohne in einer wunderschönen Gegend. Ihr kommt oft rüber zu uns über den Rhein, um Flammenkuchen zu essen. Ich komme aus der Gegend von Straßburg. Also meine Mutter ist Französin und mein Vater war Deutscher. Er war Kriegsgefangener und musste dann auf einem Bauernhof arbeiten. Und er hat mir erzählt, als er in den Bauernhof hereinmarschierte, waren an jedem Fenster eine Dame. Und sein Blick blieb an der Jüngeren hängen. Gefesselt durch die Liebe blieb er im Elsass. Toll verliebt zu sein. Auch nach 40 Jahren mit derselben Frau. Seid ihr auch verliebt? Ich wünsche euch.
Und du hast dann auch eine Französin geheiratet.
Ich habe auch eine Französin.
Ja, worüber wirst du heute sprechen zu uns?
Ja, ich überleg's mir gerade. Nein, Franzosen leben Improvisation, aber ich habe doch was vorbereitet.
Gut.
Kleiner Hinweis darüber, durch ein Parabel. Wir fuhren mit der Familie auf der Autobahn. Plötzlich sehe ich im Rückspiegel, dass der Jüngere vom Sessel hochgegangen ist und auf dem Sessel stand. Habe ich gesagt, Samuel, setz dich hin. Guten Tag, seid willkommen. Habe ich gesagt, Samuel, setz dich hin. Das dritte Mal hat er dann gefolgt. Ein bisschen später höre ich eine leise Stimme meinem Sohn. Dann sagt er, in meinem Herzen stehe ich immer noch. Also wir werden heute über Gehorsam reden im Thema Mission.
Okay, wir sind gespannt.
Vielen Dank. Gott gehorchen, doch wer geht schon nach Westeuropa? Wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr Apostelgeschichte 16 aufschlagen und für euch Vers 16, 6 bis 10 lesen. Nicht nur mein Sohn lernte Gehorsam, ich auch. Und sogar Jesus lernte Gehorsam. Jesus lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Er tat es, indem er das Wort Gottes auf sein Leben anwandte. So auch wir. Das Erste, was Gott von uns erwartet, ist, dass wir an den glauben, den er gesandt hat. An Jesus Christus, gestorben für unsere Sünden und auferstanden zu unserer Gerechtigkeit. Das Evangelium, ihr wisst es, wurde geschrieben, wozu? Ihr müsst mit mir denken, ne? Damit wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit wir durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben haben. Ich habe das so mit 14 verstanden durch die Geschichte Noahs. Man kann alles wissen über die Arche, die Messungen, aber wenn ich draußen bleibe, wird mich der Zorn Gottes erreichen. So ist es auch mit Jesus. Man kann alles wissen über ihn. Wenn ich ihm nicht vertraue, bin ich unter dem Zorn Gottes. Das Erste, das Gott will, ist, dass ich Jesus vertraue. Und dann, an was merken wir, dass jemanden wirklich Jesus-Anhänger ist? An dem kleinen Kreuz, der da hat, die Bibel unter dem Arm am Sonntagmorgen. Wenn er seine Gebote hält. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, sagt die Bibel. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch leben, wie Christus gelebt hat. Also den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all meinen Gedanken und meinen Nächsten wie mich selbst lieben, darum geht's. Und Mission ist Ausdruck dieser doppelseitigen Liebe. Die vier Formulierungen des Missionsbefehls unterstreichen die Wichtigkeit, hinzugehen, das Evangelium aller Kreatur zu predigen, Jünger ins Leben zu rufen und zu schulen nach seinem eigenen Modell. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Wir gehen also hinaus aus Liebe zu Jesus. Jesus hat mich so sehr geliebt, dass er für mich gestorben ist. Ich will ihn jetzt so sehr lieben, dass ich für ihn lebe und ihm gehorche und nach dem strebe, was für ihn wichtig ist. Wir gehen hinaus aus Liebe zum Nächsten. Wie die vier Aussätzigen zur Zeit Elisas, die Nahrung gefunden hatten während der Hungersnot, sagen wir, heute ist ein großer Tag, wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir dir auch nur bis morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Kommt, lasst uns berichten. Als ein Team unserer Gemeinde vor 3 Jahren in ein Nachbardorf gekommen ist, hat ein Mann zu ihr gesagt, jetzt kommt ihr endlich. Was würden die Leute zu euch sagen, wenn ihr ins Nachbardorf kommen, um von Jesus zu reden? Wart ihr schon dort? Also, Gott gehorchen, erste Idee. Zweitens, wer geht schon nach Westeuropa, war die Frage. Erste Antwort, Paulus und sein Team sind nach Europa gekommen. Paulus schrieb, dass Christus durch ihn gewirkt hatte, um die Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu bringen, durch Wort und Werke. Am Ende der Apostelgeschichte ist Paulus wo? In Rom, sehr gute Antwort. In Hausarrest. In einer Mietwohnung verkündigt er Christus ungehindert und mit Überzeugung, sagt der Text. In 30 Jahren hat das Evangelium sich von Palästina bis nach Italien verbreitet. Und er hofft, dass er mit Hilfe der Römer bis nach Spanien kommt. Wie kam es zum ersten Mal nach Europa? Wer weiß es? Während seiner zweiten Missionsreise. In den 50er Jahren ist der gute Same des Evangeliums das erste Mal auf den europäischen Boden ausgesät worden. Natürlich gab es zur damaligen Zeit keine Grenzlinien zwischen Asien und Europa. Die Missionare, die durch das Ägäische Meer segelten, waren sich nur dessen bewusst, dass sie von einer Provinz zur anderen gelangten. Beide Küsten gehörten zum Römischen Reich. Aber der Heilige Geist hatte sicher sein Ziel. Europa wurde später der Hauptausgangspunkt für die Mission der restlichen Welt. Von Europa aus breitete sich zur gegebenen Zeit das Evangelium aus zu Afrika, zu Asien und Ozeanien. Paulus war von Antiochia in Syrien aufgebrochen. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich Fehler mache. Von der Gemeinde in der Gnade Gottes anbefohlen. Er wollte die Gemeinden, die er auf seiner ersten Reise gegründet hatte, stärken. Da haben wir eine Lektion. Befestigung muss Evangelisation folgen. Und Evangelisation muss zur Gemeinde führen. Die von neuem geborene Person braucht eine Familie. Sie verbrachten dann eine Zeit in Derbe, Lystra, Antiochien in Pisidien. Dann richteten sie ihr Blick in den Südwesten und dann nach Norden Richtung Schwarzes Meer. Aber zweimal hat der Heilige Geist gebremst. Stand nur noch der Nordwesten offen. Sie kamen in den Hafen von Troas. Sie hatten einen sehr langen Weg hinter sich und noch mit Umwege. Was war Gottes Absicht? Und dann kommt für Paulus eine Erscheinung in der Nacht, sagt der Text. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Der nächste Morgen, was tat er? Er erzählte es seinem Team. Sie diskutierten und kamen zu dem Entschluss, dass Gott sie berufen hatte, das Evangelium in Mazedonien zu predigen. Also versuchten sie, dorthin zu reisen. Da haben wir wichtige Anweisungen für uns. Gott leitet uns durch Hindernisse, aber auch mit Erlaubnisse und Befehle. Manchmal öffnet er Türen, manchmal schließt er Türen. Er leitet uns auch durch Gemeinden, die hören, was Gott ihnen zeigen will. Durch gemeinsames Nachdenken, das uns hilft, aus einer Reihe von Tatsachen einen Schluss zu ziehen. Aber manchmal lässt uns Gott eine lange Zeit im Unwissen reisen. Warum? Weil manche Lektionen lernen wir nur im Wartesaal. Wir lernen, seine Stimme zu identifizieren im Wartesaal. Unsere Motivationen werden gereinigt. Unsere größte Wahn wird manchmal aufgedeckt. Und wir lernen zu sagen, ich weiß noch nicht, was Gott will. Dann erreichte das Team Philippi. Dort verweilt Paulus und Silas einige Tage. Sie überlegen und entschließen sich zu evangelisieren an einem Gebetsort am Fluss. Und da ist eine Frau, die Gott kennt, Lydia. Eine Purpurhändlerin hörte zu, der tat der Herr das Herz auf und sie nahm die Botschaft auf. Sie wurde getauft und übte Gastfreundschaft für das Missionsteam. Und in Philippi gründete Paulus die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Sie wird später bei seiner Missionsarbeit ihn finanziell unterstützen und eng mit ihm verbunden werden. Das zeigt uns, Evangelisation, Missionsarbeit ist Zusammenarbeit mit Gott. Wir verkündigen die Botschaft, aber Gott öffnet Herzen und benutzt die gute Nachricht, um Kinder Gottes zu zeugen. Das zeigt uns, dass Mission auch Partnerschaft braucht und Austausch von materiellen und geistlichen Besitzen. Hat Gott dir Kenntnis geschenkt im Wort Gottes? Erbaue andere. Hat dir Gott materiellen Besitz geschenkt? Investiere es in Jüngerschulung, in Gemeindegründung. All unsere Häuser und Besitze werden mal verbrannt. Es wird nichts übrig bleiben. Aber die Gemeinde Jesu wird bestehen. Eine Umfrage am 31. Dezember zeigt, dass ein Glücksmoment im Leben der Franzosen Geburten sind. Ist wahr, die Eltern sind, wissen, was das für eine Freude ist. Aber welch eine Freude, wenn Gott dich benutzen kann, um anderen zu helfen, von der Gewalt Satans sich zu Gott bekehren. Vorgestern hatte ich ein Rekrutierungsgespräch mit einem Jungen von 24 Jahren. Er hat sich vor 3 Jahren bekehrt, weil ein Freund im Dorf ihm von Jesus geredet hat. Welch eine Freude, so einen Jungen zu sehen, ganz mit Feuer, bereit, Missionar zu werden mit 24 Jahren. Toll. Dann kommen Paulus und Silas nach Thessalonik. Thessaloniki ist eine der wichtigsten jüdischen Städte außerhalb des Nahen Osten. Dort muss Paulus für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Er ist Zeltmacher und kann in einer Weberei mitarbeiten. In der Synagoge, sagt der Text, redete er aus der Schrift mit den Juden über den Messias. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Frage: Evangelisation zeigt auch, ist hier Apologie. Schrift in der Hand verteidige ich den christlichen Glauben. Evangelisation braucht auch verschiedene Zielgruppen. Erreichen wir die Juden? Erreichen wir die angesehensten Leute, wie hier im Text? Erreichen wir Minoritäten in unserer Stadt? Dann müssen sie wieder fliehen und kommen schließlich nach Athen. Dort beten viele Europäer, wie heute noch, einen unbekannten Gott an. Ich ging auch jahrelang in die Kirche, war als Säugling getauft, konfirmiert und doch hatte ich keine Gemeinschaft mit Gott durch Jesus. Wie steht es mit dir? Bist du bloß kultureller Christ Oder wohnt Jesus in dir durch seinen Geist? Wenn jemand hier sich nicht sicher ist, bekenne jetzt still deine Rebellion, dein Unglauben, lege die Waffen nieder und vertraue Jesus. Gott vergibt dir deine Schuld. Wir haben es nicht verdient, aber er tut es, weil Jesus unsere Rechnung bezahlt hat durch sein Kreuzestod. Und dann kommt er nach Korinth, war sehr erfolglos in Athen. Und viele Menschen bekehren sich zu Jesus in Korinth. Aber war nicht einfach in diesem Rotlichtviertel. Deswegen erschien ihm Jesus wieder in der Nacht und sagte: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus ist mit seinem Team nach Europa gekommen. Während 18 Monate hat er dann in Korinth unterrichtet. Er hat diese Reise von 49 bis 52 hinterlegt, mehr als 5000 Kilometer weit gereist und nicht in BMW. Wenn wir heute hier sind, ist, weil Paulus nach Europa gekommen ist und weil andere nach ihm nach Europa gekommen sind. Titus ging nach Dalmatien am Adriatischen Meer. Paulus schreibt den Kolossern im Jahre 62, das Evangelium ist bei euch wie auch in aller Welt und trägt Frucht und wächst. Petrus schreibt den zerstreuten Christen in der heutigen Türkei. Ein Brief von Plinius der Jüngere an den Kaiser Trajan im Jahre 112 zeugt von einem Bekehrungsstrom in dieser Gegend. Christliche Kaufleute brachten das Evangelium nach Marseille. Sie gingen das Rhonetal hinauf bis nach Lyon, wo die Christen im Jahr 177 schwer verfolgt wurden. Im gleichen Zeitraum gibt es Christen in Metz. Auf der Mosel erreichen sie Trier, Mainz, Köln. 208 verzeichnet man Christen in London. Im Jahre 300 treffen sich Priester und Bischöfe in Spanien. Andere in der Schweiz, bei Basel im Jahre 346. Man spricht von 18 Millionen Christen im früheren 4. Jahrhundert. Aber Vorsicht, nur Gott kennt die Seinen. Paulus ist nach Europa gekommen. Andere Christen, manchmal Missionare, aber auch ganz gewöhnliche Leute, die Feuer hatten und von Jesus geredet haben. Deswegen sind wir hier heute. Und jetzt sind wir an der Reihe, Europa zu evangelisieren, Jünger zu machen und voneinander abhängige Gemeinde zu gründen. Die EU zählt heute 28 Mitgliedsländer, wird sich ändern, und 500 Millionen Einwohner. Gott allein kennt die Seinen, zum Glück. Und sie befinden sich nicht nur in evangelikalen Gruppen. Aber in seinem Buch Operation World schätzt Patrick Johnson die Zahl der Evangelikalen in Europa nur auf 2,5%. Wenn ihr alle Evangelischen in Frankreich dazu nehmt, kommen wir so 2-3%. Warum ist es unsere Aufgabe, in Europa zu evangelisieren? Erste Antwort. Weil Gott immer noch beruft. Europa gleicht heute auf geistlichem Gebiet einem großen Friedhof. Aber wenn in der Schule, in der Familie, auf der Uni, im Betrieb, auf der Straße, in den Kirchen das Evangelium weitergegeben wird, geschehen Wunder. Gott beruft Menschen, arbeitet mit denen zusammen, die sein Wort verkündigen. Die Stunde kommt, sagt Jesus, ja, sie ist schon da, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Er hat euch berufen durch unsere Botschaft von Jesus, schreibt Paulus. Gott beruft. Wir waren in einer Fußgängerzone in Charleville-Mézières. Straßenpredigt. Und da war ein Legionär, angesprochen von dem, was er hörte. Kam abends ans Konzert. Und als der Sänger das Lied sang, komm zurück, beginnt er zu weinen. Er hat so viele Leute umgebracht, hat so viele Toten gesehen. Und er wusste, jetzt muss er zurückkommen. Und dann hat er zu Gott gefunden. 3 Jahre später ist er gestorben an seinen Krankheiten. Aber er wusste, wo er hinging. Gott beruft heute, wenn wir das Evangelium predigen. Sind wir uns dessen bewusst? Er beruft uns nach seinem vorbestimmten Plan. Was für ein Privileg! Der Schöpfer des Universums, der König der Könige, das Haupt der Gemeinde, der Allmächtige, möchte mit dir und mit Leuten aus allen Völkern Kontakt aufnehmen. Er will sein Reich in Herzen auf der ganzen Welt einrichten. Welch ein Zeugnis seiner unverdienten Liebe! Welch ein Zeugnis seiner Geduld! Wir kennen unsere Sünden. Wir kennen die Sünden von der Familie, manchmal im Dorf, von der Stadt. Aber Gott ist das alles bewusst. Und doch ist er noch geduldig mit seinem Gericht. Er beruft noch. Welch ein Grund auch zur Sicherheit. Der Ruf beruht einzig und allein auf seinen wohlwollenden Plan, nicht auf unserem Verdienst. Zu wissen, dass Gott sich der guten Nachricht bedient, um das zu bewirken, ist ein guter Ansporn, diese zu verbreiten. Ich streue die Saat aus, er beruft. Seit den 70er Jahren sind 1600 neue Gemeinden in Frankreich dazugekommen. Gott beruft. Jesus ist der Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Er ist wie die Frau, die mit Fleiß das Haus kehrt, um den verlorenen Euro zu finden. Er sucht und nähert sich den Menschen durch uns. Er sucht sie, weil sie verloren sind. Warum verloren? Sind wir uns dessen noch bewusst? Verloren, weil entfernt vom Hirten, verirrt in eigene Wege. Verloren, weil entfernt vom Besitzer und seiner Absicht. Entfernt, weil sie dem liebenden Vater den Rücken kehrt haben und sein Gut verschwenden. Menschen gehen kaputt um uns herum in innerer Sünde. Vor 2 Tagen kam eine Frau vom Dorf zu uns und sagt: Mein Vater wollte unseren Sohn töten. Er ist drogensüchtig. Er hält es nicht mehr aus. Er ist so verrückt, wenn er unter Drogen steht. Was kann ich nur tun? Kaufleute setzen alles auf das Spiel. Familienleben wegen Habsucht. Eheleute gehen auseinander wegen ihrer Sünde. Der Teufel will nie spielen mit uns, wenn er uns versucht, weil er ein Lügner und ein Mörder ist. Also wenn du versucht bist, ihm Ja zu sagen, erinnere dich daran. Jesus ist der Retter. Er will das Beste für uns. Der Teufel ist ein Lügner und ein Mörder. Und wenn wir dann überlegen, dann fängt man an zu weinen für seine Stadt, für die Familienmitglieder, die noch weit sind vor dem Herrn. Und dann kommt Mission in unserem Herzen. Gott beruft. Wir gehen hin, weil Gott seine Gemeinde aussendet. Das Wie im Satzteil, wie der Vater mich gesandt hat, lässt auf ein Ebenbild schließen. Deshalb soll auch das Verständnis unserer Mission von dem von Jesus entspringen. Was für Menschen sendet Gott aus? Er sendet Diener aus. Jesus wurde als Diener gesandt. Ich bin bei euch, um euch zu dienen. Um zu dienen wurde einer der unsrigen. Er hat unsere Gebrechlichkeit erlebt, unsere Leiden und Schmerzen, wie auch unsere Versuchungen. Nun sendet er uns in die Welt hinaus, um uns mit anderen zu identifizieren, ohne jedoch unsere Identität zu verleugnen. Für den vollzeitlichen Missionar oder den Zeltmacher, der auf seinem Job arbeitet, mit Missionsteam, bedeutet das, eine Region, ein Land, ein kulturelles Schema zu verlassen, auf die Überzeugung seiner Überlegenheit zu verzichten, die Überzeugung, dass die Art und Weise seiner Herkunftsgemeinde die beste sei und also überall anwendbar sei, muss. Michael, Informatiker, hat Chemnitz verlassen, um einem Missionsteam in Frankreich mitzuhelfen, in Lothringen. Er lernt sich unserer Kultur anzupassen, um Menschen Jesus näher zu bringen. Hier, wenn er guten Morgen sagt, hallo, geht's? Bei uns wird 3 oder 4 Mal geküsst. Oh, schwierig für einen Deutschen. Aber man lernt es zu küssen in Frankreich. Aber für jeden von uns bedeutet das, der Nächste für den anderen zu werden. Für den Nachbar, den Arbeitskollegen, den Kranken, den Behinderten, den Fremden. Den, der aus einer anderen Gesellschaftsschicht kommt wie ich. Wir müssen das Recht gewinnen, in die Welt unseres Nächsten Einzug zu haben und ihn in die unsere hereinlassen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir den Aktivitäten unserer Gemeinde, wir sind zu beschäftigt. Unsere Arbeit nimmt uns auch noch stark in Anspruch. Und dadurch vermindern wir die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen. Unser Feind verringert so die Gelegenheiten, von der echten Liebe zu zeugen. Wie viele nichtchristliche Freunde hast du? Zähl mal schnell auf. Lasst uns den Beziehungen mit anderen eine neue Priorität zukommen. Was weißt du über das Leben deines Treppenhausnachbars, deines Arbeitskollegs? Gehen wir an Menschen vorüber, die nach Hilfe schreien, oder hören wir sie? Ich saß im TGV von Paris nach Straßburg. Eine Dame hatte das Ticket neben mir, habe sie begrüßt und habe ihr 2 Fragen gestellt. Und dann hat sie 2 Stunden erzählt. Und ganz am Ende konnte ich ja sagen, vielleicht könnte sich was ändern in eurem Leben, wenn sie Jesus einen Platz geben würde. Mehr brauchte ich nicht sagen, aber das musste sie hören diesen Tag. Dann ist sie rausgegangen, dann ist sie nochmal schnell zurückgekommen und hat gesagt, ich will euch auch danken, weil ich bin schon lange nicht mit einem Mann gereist, ohne angebaggert zu werden. Ist auch dem anderen dienen und nicht den anderen benutzen. Gott sendet Diener aus. Gott sendet Lichter aus. Jesus hatte behauptet, er ist das Licht der Welt. Wer ihm folgt, gelingt von der Finsternis ins Licht. Der Gläubige wird ein Kind des Lichtes, das heißt jemand, der aus diesem Licht geboren ist, der damit erfüllt ist und der ihn widerspiegelt. Der Apostel Paulus greift dieses Bildnis auf, als er den Philippern schreibt. Er sagt, sie leuchten wie Lichter inmitten einer verdorbenen Welt. Und zwar durch 2 Merkmale. Dadurch, dass sie rein bleiben. Das heißt unvermischt. Wenn ihr die guten Idee hättet, mich einzuladen zum Essen, und dann holt ihr den besten Bordeaux raus. Das wäre toll. Nicht alle zusammen. Und dann stellt euch vor, ich würde den Krug Wasser nehmen und in den guten Bordeaux Wasser hineinschütten. Der spinnt, der Franzose. Genau das machen wir manchmal. Gott hat uns seinen Geist gegeben, das Beste, er kommt in uns wohnen. Und dann mischen wir. Wir lassen ihm nicht den ganzen Raum in unserem Leben. Das meinte er. Reinbleiben, nicht gemischt. Er will exklusive Liebe. Er will über alle Gebiete unseres Lebens herrschen. Hast du ein Dachzimmer oder ein Kellerzimmer oder Aktien im Computer, die Jesus verschlossen sind? Oder kann er überall reinschauen? Wenn wir Lichter sein wollen, muss er überall sein Licht hineinbringen können. Dieses Zeugnis hat auch eine kollektive Dimension. Jesu Persönlichkeit findet auch in der Gemeinschaft Ausdruck. Zu der Gemeinde hat Gott gesagt, ihr seid der Leib Christi. Wenn ein Nichtchristen einer der Sänger anschaut in der Woche, dann sagt er schon, kann er sich ein kleines Bild machen von dem, was Jesus ist. Aber wenn er eine ganze Gemeinde anschauen kann und sehen, wie sie lebt, wird das Bild schon besser. Man sieht noch andere Facetten von dem, was Jesus machen kann. Die Welt muss die Gemeinde sehen können, die in ihrer Stadt oder in ihrem Dorf wohnt. Durch sie kann sie ein besseres Bild Christi machen. Wenn die Gemeinsheim der die Gesamtheit der Glieder der lokalen Gemeinde sich lieben und einig sind, trotz aller Unterschiede, wird die Kraft Gottes sichtbar. Was für eine Herausforderung. An was erkennt man einen Jünger Jesu? An der Liebe untereinander. Und dann sagt er, dass die Einigkeit, die wir in unserer brüderlichen Beziehung ausleben, ermöglicht der Welt zu glauben, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Liebe und Einigkeit. Einer der Gründe der raschen Verbreitung des Evangeliums im ersten Jahrhundert war die Tatsache, dass die Kluft zwischen Sklaven und Herren überbrückt wurde. Sie befanden sich Seite an Seite in den Gottesdiensten. Es ist heute in Indien der Fall. In der Gemeinde finden die Kasten zusammen. Und das macht dem Staat Angst, weil das System beruht auf diesem Unterschied. Einigkeit ist wichtig. Das ist auch der Grund, weshalb Satan versucht, diese Partnerschaft, die zwischen uns durch Jesus existiert, zu zerstören. Jedes Mal, wenn in einer Gemeinde ein Konflikt entsteht, hat die alte Natur bei dem einen oder dem anderen, manchmal bei beiden, die Oberhand genommen. In einem Club von Nichtchristen geht man einfach auseinander, wenn man sich nicht mehr versteht. Oder man versucht, den anderen hinauszuschieben. In der lokalen Gemeinde wollen wir uns bemühen, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Ich möchte nie, wie Saul es tat, den Speer gegen einen anderen Gesalbten des Herrn heben. Sei es der Speer des Übelredens oder der Verleumdung. Es ist nie der Heilige Geist, der mich beseelt, sondern der Widersacher, wenn ich versuche, dem anderen zu schaden. Aber ich kann Verleumdung als Sünde ansehen, sie bekennen, gereinigt werden und mich durch den Heiligen Geist beherrschen lassen. Weigern wir uns, ein Werkzeug in den Händen des Feindes zu sein. Lebst du als ein Gesandter Gottes in deiner Ehe, deiner Familie, in deiner Wohnsiedlung, deiner Schule, deinem Betrieb? Wenn ja, dann wirst du ein Grund des Nachdenkens für andere. Aber das Fragenstellen errettet noch nicht von dem ewigen Verdammnis. Es braucht den Kontakt mit dem Wort der Wahrheit, das alleine uns zum neuen Leben rufen kann. Warum ist es wichtig, dass wir hingehen? Weil Europa Jesus braucht und das Wort Gottes. Wie hat Paulus den Europäern geholfen? Der Text sagt, er hat Jesus verkündigt. Nach der Schrift. Wenn der Jesus, dem wir vertrauen und dem wir folgen, nicht derjenige ist, der uns die Schrift vorstellt, glauben wir vergeblich. Der Jesus, das Wort Gottes, rettet. Jesus rettet, indem er unsere Finsternis erhält. Wir können uns von uns aus die geistlichen Wahrheiten nicht erfassen, wenn er uns nicht sein Licht schenkt. Niemand hat Gott gesehen, sagt das Evangelium. Jesus offenbart ihn. Er kommt uns zur Hilfe, um unsere Blindheit zu heilen. Jesus rettet, weil er von Sünde und Schuld befreit. Niemand kann sein Leben und seinen Charakter mit dem von Jesus vergleichen und sagen, ich sehe ihm ähnlich aus. Keiner von uns könnte ewig mit Gott leben, wenn dies von unserem Verhalten abhängen würde. Aber Jesus kam an Weihnachten, er hat gelebt und wurde dann gekreuzigt. Auf dem Kreuz hat er die Strafe auf sich genommen, die für unsere zähen Egoismus und unseren unausrottbaren Stolz verdienten. Er rettet uns von Gottes Strafgericht. Und Jesus rettet auch, weil er der König ist, der diejenigen leitet, die sich ihm anvertrauen. Wir waren ohne Hirte, der uns den Weg zeigt und unsere Konflikte löst. Der Mensch braucht einen Meister, der ihn liebt und er zieht. Und Jesus will dieser Herr und Meister in unserem Leben sein. Er will uns vorausgehen. Paulus hat einem Europäer geholfen, dem er das Evangelium gesandt hat. Er hat auch das richtige Bild Gottes hergestellt. In Athen, dessen Gesellschaft mehr der unsrigen gleicht, hat Paulus den lebendigen Gott auf 5 verschiedene Arten verkündigt. Er hat zuerst gezeigt, Gott ist der persönliche Schöpfer aller Dinge, die existieren, und der persönliche Herr über alles, was er geschaffen hat. Jeder Versuch, den Schöpfergott zu lokalisieren oder in Konzepten einzusperren, ist lächerlich. Zweitens, Gott ist der Erhalter des Lebens. Er hält weiter das Leben, das er erschaffen und den menschlichen Geschöpfen gegeben hat. Wir sind von Gott abhängig, er nicht von uns. Drittens, er sagt, Gott ist der Herrscher über alle Völker. Er hat festgesetzt, sagt Paulus, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Die Geschichte und die Ausbreitung jedes Volkes stehen letztendlich unter seiner Kontrolle. Viertens, er sagt, Gott ist Vater der Menschen. Alle Menschen sind Gottes Abkömmlinge in einem Sinn. Als Gott der Erlösung ist Gott nur der Vater, der die Gemeinschaft mit Christus haben durch den Glauben. Aber als Gott der Schöpfung ist er der Vater der gesamten Gemeinschaft. Wir haben alle unser Leben von ihm erhalten. Und dann sagt er fünftens, Gott ist der Richter dieser Welt. Die Athener kannten Gott nicht. Aber er zeigt, diese Unwissenheit ist schuldhaft. Denn Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt ersehen an seinen Werken. Er hat sich selbst durch die Ordnung in der Natur geoffenbart. Aber sie verdunkeln die offenkundige Wahrheit Gottes. Sie niederhalten sie, lassen diese Wahrheit nicht hochkommen. Deswegen haben sie keine Entschuldigung. Wer Gott ausblendet in seinem Leben, wird blind. Und er sagt, sein Gericht wird mit Sicherheit kommen. Es wird ein weltweites Gericht sein. Keiner wird ihm entfliehen können. Er wird gerecht sein. Es wird gerecht sein, denn Gott kennt alle Geheimnisse. Er sagt, der Tag ist schon bestimmt. Und Jesus wurde das Gericht übertragen. Wenn wir das bewusst sind, dann beginnen wir, wie Paulus, die Leute um uns herum nicht bloß zu informieren, aber wir flehen sie an, zu Gott zurückzukommen. Werde nicht müde, Zeugnis abzulegen. Ein Mann erzählt, ich war ungefähr 10 Jahre alt. Eines Tages, als ich draußen frühstückte, sah ich eine Amsel, die sich von den Beeren des Holunders nährte. Als sie gesättigt war, flog sie auf die alte Gartenmauer des Nachbars und säuberte sich gründlich den Schnabel. Während sie das tat, fiel ein kleines Saatkorn in die Mauer. 20 Jahre später kam ich zurück zum Nachbar. Und als ich einen prachtvollen Holunder auf der Mauer sah, habe ich wieder an die Amsel gedacht. Sie war sicher schon lange gestorben. Aber die Saat, die damals von ihrem Schnabel fiel, hatte viel Frucht gebracht. Lasst uns überall Saat hinlegen. Gott wird sich schon darum bekümmern, dass es Frucht bringt. Warum müssen wir gehen und Europa evangelisieren? Weil Gott heute noch beruft, weil Gott uns aussendet als Diener, als Licht, als Gesandte. Letzte Antwort, weil es an der Zeit ist, das zu tun. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17 in Athen, jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Nach einer Umfrage im Oktober bei 53.000 jungen Franzosen zwischen 18 und 35 glauben 41% nicht, dass es einen oder mehrere Götter gibt. 37 wissen nicht, ob es überhaupt einen gibt. Also 78% der Jugend Frankreich, die ohne Verbindung mit Gott lebt, dann wundert es mich nicht, dass 59% von ihnen noch den Sinn ihres Lebens suchen. Wenn ich entscheide, dass der Himmel leer ist, dann bin ich nicht gewollt von einem liebenden Gott. Dann gibt es auch keinen göttlichen Plan mit Ziel. Mein Leben findet auch seinen Platz nicht im Gesamtbild. Wenn Gott nicht der Schöpfer aller Menschen ist, können wir auf andere Völker herunterschauen. Dann kann ich den Fremden oder den Schwachen unterdrücken. Wenn Gott nicht der Richter ist, kann ich Ungerechtigkeit pflegen, Gewalt in Beziehungen für normal erklären. Es ist nicht einfach, Kind, Mädchen, Frau oder alt zu sein in manchen Gesellschaften. 223.000 Frauen litten letztes Jahr in Frankreich unter Gewalttaten ihres Gefährten. Wenn Gott nicht der Herrscher ist, werden wir seinen Namen nicht verherrlichen, aber den unseren. Wie viele Spaltungen in Familien, Kirchen wegen Egoismus. Wie viele Kriege wegen Selbstverherrlichungen. Aber Gott widersteht den Hochmütigen und gibt den Demütigen Gnade. Heute seufzen Europäer nach einer zusammenhängenden Weltsicht und Gottes Wort schenkt sie uns. 67% der jungen Franzosen seufzen nach guten Beziehungen. Das ist das Wichtigste für sie. Es gibt kein tolleres Netzwerk wie die Gemeinde Jesu. Unser größtes Problem in Europa ist nicht Islam, aber Unabhängigkeit und Unwissenheit von Gott. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir hingehen. Sommereinsatz letztes Jahr. Umfrage in der Fußgängerzone einer Großstadt in Frankreich. Meisten Franzosen sagten mir, oh, weiß nicht, gibt es einen, lasst mich in Frieden, stellt mir keine Fragen über Gott. Und dann plötzlich 4 Junge, ganz klare Antworten. Sie glauben einzig in Gott, sind soeben durch Salafisten zu Moslems gekommen. Große Lehre in Frankreich. Man weiß nicht, wo man dran ist mit Gott. Und dann kommen Leute ganz überzeugt. Tausende von jungen Franzosen sind nach Syrien ausgezogen, dort umgemetzelt worden. Manche kommen wieder zurück. Wie viele Familien entdecken morgens, ihr Kind ist nicht mehr da. Gehen wir hin und bringen das Evangelium dieser Jugend? Sprichst du in der Uni? Gibst du Zeugnis? Oder lassen wir den anderen die Zeit, eine Nachricht zu bringen? Jesus gibt uns, will uns zu sich rufen, dass wir ihm nachfolgen und anderen Leuten Gewissheit bringen in Jesus. Er gibt Sinn fürs Leben. Er gibt uns einen realen Grund zum Kämpfen, nicht um andere zu töten, aber um anderen das Leben zu schenken in Jesus. Wie kannst du mithelfen, Gott zu verherrlichen und Jünger Jesu machen in Europa? Erste Antwort. Geht's noch? Bin bald am Ende. Erste Antwort. Lebe als berufener und gesandter Christ, da wo du jetzt tätig bist. Sei bereit, wie Saat in die Erde zu fallen. Paulus hat nicht wenig geschlafen, wenn ihr sein Leben liest. Er hat viel gelitten. Timotheus ließ sich die Vorhaut abschneiden, um sich den Juden anzupassen. Überquerst du den Rhein, um uns Franzosen zu helfen, tausende Städte ohne Gemeinde zu evangelisieren, musst du auch so manches abschneiden. Sogar wenn du dich nach Rostock aussenden lässt, wird es dich was kosten. Aber Fruchtbarkeit ist nur möglich, da wo Hingabe existiert. Als ich von der Bibelschule Brake zurückfuhr, hatte ich Hunger. Man sieht es mir an. Ich hielt an in einer Autobahnraststätte. bestellte ein Frühstück für Lastwagenfahrer. Zwei Scheiben Schinken, auf denen zwei Spiegeleier lagen. Ein Genuss. Aber auch ein Essen, das mich zum Nachdenken anregte. Damit ich satt wurde, mussten zwei Tiere ihre Kräfte einsetzen. Das Huhn hatte zwei Eier gelegt und das Schwein hatte zwei Scheiben Schinken gegeben. Die zwei gaben etwas von sich, aber der Preis dafür war nicht gleich groß. Das Huhn hatte eines seiner Produkte gegeben, das Schwein hatte sein Leben gegeben. Das ist der Unterschied zwischen Gabe und Hingabe. Manchmal sind wir Christen so, habt ihr alle gesehen, ich habe ein Ei gelegt, ich habe ein Ei gelegt, ich habe ein Ei gelegt, musst alle klatschen. Puh, Quatsch. Was wirst du während deinem Leben sein? Ein Hühnerchrist oder ein Schinkenchrist? Die Welt braucht weniger Eier, es muss Schinken auf den Tisch. Eine gute Art herauszufinden, ob wir missionarisch begabt sind, wenn du dir die Fragen stellst, ihr seid sicher auch wegen dem hierher gekommen. Du kannst es tun im Rahmen eines internationalen Jugendfreiwilligendienstes. Ich habe gesehen, die DMG hat unten einen großen Stand. Sie hat lange Erfahrung in diesem Bereich. Durch sie kannst du auch nach Frankreich kommen zu France pour Christ oder in viele andere Länder ausziehen. Ich habe gesehen, einige, die das gemacht haben, sind ja auch hier im Saal. Eine andere gute Erfahrung haben wir als Mission gemacht mit, was man früher Zeltmacher nannte, die Amerikaner sagen Tentmaker. Also da sind einfach Leute, die auf ihrem Beruf arbeiten, aber sagen, okay, ich versuche einen Arbeitsplatz zu finden in einer Stadt, wo Gemeindegründung stattfindet, wo ein Evangelisationsteam ist. Ich suche dort eine Arbeit und arbeite mit denen zusammen. Das ist eine sehr gute Idee. Wir haben mehrere Deutsche, die gekommen sind für das. Und das hilft uns. Und das könnt ihr in vielen Ländern machen. Und ihr habt dann Kontakte durch die Arbeit, habt schon Erfahrungen, wisst, was eine Gemeinde ist, kennt die Bibel. Und das ist für einen Missionar, der in einer Stadt startet, mit Ungläubigen, die fast nichts über Jesus wissen, wirklich eine Hilfe. Dann trainiere dich als Evangelist, als Zeugen, als Gemeindegründer, Pastor, in der Jugendarbeit, überall, wo du Möglichkeiten hast. Probiere vieles in verschiedenen Rahmen und finde so heraus, wofür dich Gott gehabt hat. Und lass sich von den Grauhaarigen nicht entmutigen. Wir erinnern uns manchmal, wir Grauhaarigen, nicht mehr, wie unerfahren wir angefangen haben. Normalerweise kommt die Weisheit mit dem Alter. Manchmal kommt das Alter alleine. Und es ist ein Grauhaariger, der es euch sagt. Und dann suche dir einen Schulungsort aus, wo Wissen übertragen wird, aber auch Charakterveränderung durch Begleitung verfolgt wird, sowie Kompetenzenaneignung. Und jetzt Gleichgewicht mit den Grauhaarigen. Suche Bestätigung der Gemeinde, in der du schon lebst und dienst. Sprich mit Grauhaarigen über ihre Erfahrung. Wer sich nicht leiten lässt, kann morgen nicht leiten. Individualismus ist eine Plage in Gemeinde- und Missionsteam. Wer in seiner Gemeinde nicht Dienstbereitschaft zeigt, wird im Missionsteam auch noch eine Last sein. Es ist an uns, Europa zu evangelisieren. Jeder da, wo er ist. Und ich möchte euch Frankreich ans Herz legen. Wir sind Missionsland. Die Heiden heute sind wir. In vielen afrikanischen Ländern gibt es mehr Christen wie bei uns. In vielen Ländern in Asien gibt es mehr Christen wie bei uns. Europa braucht wirklich Jesus und das Wort Gottes. Und das ist nicht bloß die Arbeit von einigen Spezialisten. Es ist die Verantwortung eines jeden Christen, wo er ist. Wie finde ich die Kraft dazu? Hinzugehen, als Gesandter zu leben. Wenn ich nach Deutschland komme, bin ich immer wieder versucht, wenn ein Porsche mit 200 auf der deutschen Autobahn mich überholt, mein Skoda ins Extreme zu treiben, um ihm zu folgen. Hoffnungslos. Aber stellt euch vor, Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende von Porsche, würde sagen, setzt dem Auto von Jeannot einen 911 Turbomotor ein. Dann hätte ich Energie genug. Alles wäre anders. Genau das hat der Herr für uns getan. Er schenkt uns seinen Motor. Er kommt in uns wohnen durch seinen Geist. Bist du deiner Schwachheit bewusst? Willkommen im Verein. Wir sind schwach, doch wir erfahren Gottes Kraft inmitten dieser Schwachheit. Es ist unkomfortabel, aber von Gott so gewollt. Denn nur so kommt ihm die Ehre zu, und das soll wieder unser höchster Wunsch werden in Europa. Amen. Noch beten? Vater, wir danken dir, dass du Jesus gesandt hast, um uns zu holen. Wir danken dir für die Menschen, die du benutzt hast, um uns das Evangelium überzubringen. Wir danken dir für Berufung. Und wir danken dir, weil du noch Geduld hast, auch mit Europa, und dass du noch Leute retten willst. Und ich bitte, Herr, schenke einem jedem von uns eine gute Erkenntnis von deiner Person, von dem, was wichtig ist in deinen Augen. Befreie uns von all dem anderen Kram, das nicht wichtig ist für dich. Und hilf uns, zielbewusst zu leben, uns hinzugeben. Hilf uns, Schinkenchristen zu sein in diesem Jahr. Mit deiner Kraft. Amen.